Hey, hier ist die Sascha. Bevor es gleich losgeht, habe ich eine wichtige Ankündigung. Im neuen Jahr starten wir gemeinsam voll durch mit meinem 10-tägigen Intervallfastenprogramm Stoffwechsel SOS. Es gibt ja viele Versionen von Intervallfasten am Markt, aber man kann dabei auch viel falsch machen. Und dann ist der Erfolg oft nur sehr kurzfristig oder man nimmt danach schnell alles wieder zu oder bekommt plötzlich mehr Bauchfett. Deswegen habe ich meine eigene Version entwickelt, die diese Fehler vermeidet. Erstens macht man das Programm absichtlich nur ganz kurz, nämlich maximal 10 Tage lang. Zweitens fasten wir nicht jeden Tag, sondern nur jeden zweiten Tag. Und sogar da essen wir 2 winzige, speziell zusammengestellte Mahlzeiten, um die Leberentgiftung zu unterstützen. Denn das wird beim Intervallfasten ganz oft übersehen. Der Speiseplan ist so zusammengestellt, dass er den Stoffwechsel aktiviert und nicht bremst, was sonst oft beim Intervallfasten passieren kann. Und jetzt kommt das Beste. Wir starten gemeinsam am 16. Januar und ich begleite euch dabei in mehreren Live-Webinaren. Du kannst also von überall mitmachen. Glaub mir, es ist wirklich die perfekte Methode, um deiner Fettverbrennung nach den Feiertagen einen kleinen Schubs zu geben und schnell ein paar Kilos loszuwerden. Und hier kommt das Wichtigste. Bis zum 8. Dezember gibt es einen Frühbucherrabatt. Alle, die sich bis dahin anmelden, bekommen einen Spezialpreis. Aber Achtung, Achtung, diese Aktion gilt nur bis 8. Dezember Mitternacht. Verpass also deine Chance nicht, reservier dir gleich deinen Platz und spar auch noch dabei. Also wie wär's? Meld dich heute an und garantiere damit, dass du deinen Neujahrsvorsatz diesmal auch wirklich durchziehst und starte leichter mit uns ins neue Jahr. Es dauert nur 10 Tage und du wirst überrascht sein, was in so kurzer Zeit möglich ist. Alle Infos findest du unter faustformel.com/SOS. Nochmal, der Link ist faustformel, wie die Faust und die Formel.com/SOS.
Einfach besser essen. Sascha Waleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Mein Name ist Sascha Waleczek. Ich bin Ernährungstherapeutin und ich erkläre euch gern Ernährung und beantworte eure Fragen. Das ist das Thema von unserem Podcast. Wir sind heute in Teil 3 unserer kleinen Lisa-Serie. Die Lisa hat eine E-Mail geschickt vor einiger Zeit und da hatte sie, war sie ein bisschen verunsichert wegen verschiedenen Nahrungsmitteln. Und eins davon war das Gemüse, sind da noch genug Nährstoffe drinnen? Und das haben wir in der Folge 1 geklärt. Dann ging es um die Milch. Die Milch ist für Kälber. Darf man die als Mensch essen? Ist die schädlich? Das haben wir letztes Mal besprochen. Und diesmal geht es um das Thema Weizen, weil die Lisa schreibt. Kennst du das Buch Weizenwampe? Viele der Aussagen in dem Buch klingen schlüssig und logisch. Ich habe mittlerweile ein schlechtes Gewissen, wenn ich meinen Kindern Kornspitz und Brot anbiete. Generell soll unser Weizen ja stark verändert sein und unserem Gehirn und Körper generell nicht mehr gut tun. Was hältst du davon? Wenn meine Kinder fragen, ob Milch oder Brot gesund ist, muss ich verneinen. Ich wüsste gerne deine Meinung dazu. Und so wie der Lisa geht es ganz, ganz vielen und das höre ich immer wieder. Und dann lassen sie einfach Gluten weg oder Weizen weg, einfach weil sie geglaubt haben, weil sie gehört haben, es ist besser. Und wer das Buch Weizenwampe, weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist schon ein bisschen älter, 10, 12 Jahre alt und eine von uns im Team hatte es und ich habe es mal wieder hervorgezogen und kurz überflogen und ich muss gestehen, sehr, sehr kurz, weil ich habe 2 Seiten aufgeschlagen und beide Sachen waren falsch, die ich gelesen habe und habe mir gedacht, okay, da bin ich schon wieder fertig damit und das ist das Problem, das klingt schlüssig und logisch, wie viele Dinge, wenn man sich nicht auskennt auf dem Gebiet. Und das ist, in diese Falle tappe ich auch, ja, mit Bereichen, wo ich mich nicht auskenne, weil da erklärt mir jemand die vereinfachte Version und denkt, das klingt total logisch. Ja, und dann gibt's dann, auf das hinauf gibt's dann Leute, die sagen, die Erde ist flach und keine Kugel. Ja, also, das ist so, dieser logische Zusammenhang ist, wenn du nicht verstehst und einhaken kannst, wo das Problem ist, das ist leider ein häufiges Problem. Deswegen gibt es auch diesen Podcast, wo ich versuche, euch die Dinge dann auseinander zu glauben. Also, die Sachen, die ich mir zufällig aufgeschlagen habe, dazu muss ich noch was anderes sagen. Es gibt sehr oft Dinge, wo ein Teil stimmt und der andere Teil nicht. Und dann kriege ich irgendwas zugeschickt, was hältst du davon? Und das Problem ist, es ist eine irrsinnige Arbeit, das jetzt auseinander zu glauben und sagen, also, der erste Satz im ersten Absatz stimmt, der zweite Satz nicht mehr ganz und die Schlussfolgerung ist dann falsch, weil. Und dann musst du für alle diese Argumente das Für und das Wider und die Beweise finden und das ist sehr, sehr aufwendig und für euch praktisch nicht zu durchschauen, das verstehe ich. Deswegen verstehe ich, in dem Buch stehen sicher auch viele richtige Dinge drinnen, aber mir reicht es, wenn ich 2 Sachen aufschlage und die nicht stimmen, dann lege ich schon wieder weg. Also, Das erste war in meiner Ausgabe auf der Seite 234. Und zwar gab es da eine Skizze, also eine Grafik. Und da hat man gezeigt, je mehr Weizen Leute essen, umso dicker sind sie. Und das ist das Hauptargument, das immer gebracht wird. Das macht dick. Und deswegen darf man keinen Weizen essen, wenn man abnehmen will. Und da sind wir dann bei meinem Spezialgebiet und da wäre ich dann streng. Also, du hast jetzt einen Strich und der geht, je mehr Weizen jemand gegessen hat, umso mehr wiegt dieser Mensch. Okay, dann würde man noch sagen, und das ist eben das Problem, dass dann jemand dann sagt, naja, das heißt Weizen macht dick, weil sonst wären wir ja nicht so dick, weil die sind ja dick, weil sie viel Weizen gegessen haben. Oder man sieht ja, mehr Weizen, mehr dick, weniger Weizen, weniger dick. Und das ist jetzt das, was oft schwierig zu verstehen ist, das ist der Unterschied zwischen einer Korrelation und einer Kausalität. Also Kausalität ist, ich nehme ein Glas und schmeiße es auf den Boden, dann geht es kaputt. Da war ein direkter Zusammenhang zwischen meinem Runterwerfen und dem Kaputtgehen. Das Glas ist kaputt, weil ich es runtergeworfen hätte. Wenn ich es nicht runterwerfe, ist das Glas nicht kaputt. Das heißt, ich habe verursacht, kausal, das Zerbrechen des Glases. Ja? Ohne runterschmeißen, das Glas, wenn es am Tisch steht, wird nicht von alleine kaputt. Man muss es runterwerfen, damit es kaputt geht. Das ist ein kausaler Zusammenhang. So, Korrelation, und mein Lieblingsbeispiel dafür ist, da gibt es eine Korrelation und die ist so, dass es sagt, je mehr Speiseeis konsumiert wird, umso mehr Menschen sterben an Ertrinkungstoden. Ja? Das heißt, Eiskonsum korreliert direkt mit Ertrinkungstoden. Je mehr Eis gegessen wird, umso mehr Menschen sterben. Verursacht aber der Eiskonsum, also Cremeeis, Speiseeis, verursacht der Eiskonsum jetzt die Ertrinkungstode? Sterben die Leute am Ertrinken, weil sie Eis gegessen haben? Natürlich ein totaler Schwachsinn. Ihr müsst euch überlegen, also, wann essen die Leute mehr Eis? Im Sommer, wenn es heiß ist, oder? Und nicht im Winter, wenn es kalt ist. Also wenn es heiß ist, besonders wenn es sehr heiß ist, essen die Leute mehr Eis. Gut. Wann gehen die Leute mehr ins Freibad? Im Sommer, wenn es heiß ist und nicht im Winter, wenn es kalt ist, oder? Wann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Kinder oder dass jemand ertrinkt, wenn jemand schwimmen geht? Wenn mehr Leute schwimmen gehen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass mehr Leute ertrinken. Einfach, weil mehr Leute im Wasser sind und mehr Unfälle passieren können. Hat Eis irgendwas mit Ertrinkungstoden zu tun? Nein, die finden nur beide zufällig mehr dann statt, wenn es mehr heiß ist. Also im Sommer und besonders, wenn es sehr heiß ist. Das heißt, das korreliert total. Allgemein im Sommer essen sie mehr Eis, mehr Ertrinkungstode. Wenn es sehr heiß ist, essen sie noch mehr Eis und ertrinken noch mehr Leute. Korreliert, keine Kausalität. Das Gleiche könnte ich sagen, Ertrinkungstode korrelieren mit Staus, Autostaus. Wann stehen die Leute im Stau? Vielleicht hört ihr das, während ihr im Stau sitzt, auf dem Weg in den Urlaub. Ja? Im Sommer stehen die Leute mehr im Stau, stundenlang in der Hitze. Da ist es aber auch die Zeit, wo sie mehr Eis essen und mehr ertrinken. Verursachen Verkehrsstaus Ertrinkungstode? Nein. Findet zufällig gleichzeitig statt. So, zurück zu unserem Weizen. Dicke Menschen haben mehr Weizen gegessen, sagt er. Das korreliert. Sehr schön. Weniger Weizen, mehr Weizen. Okay, also erstens mal zwei Dinge. Dickere Menschen haben oft eine ungesündere Ernährung. Ja, deswegen sind die anderen schlanker. Das heißt, dass die eher zu Fertigprodukten greifen, die essen oft Pizza, Tiefkühlpizza, die essen viele Nudeln, die essen oft mal einfach keine Zeit zum Kochen oder können nicht kochen, essen ein belegtes Brot. Alle diese Dinge werden aus Weizen gemacht. Kekse sind aus Weizen gemacht. Das heißt, wenn du dich einfach Salzstangerl, also diese Salzgebäcksachen, ich will jetzt die Marken nicht nennen, alles ist aus Weizen gemacht. Ja? Das heißt, wenn du dich ungesünder ernährst, hast du prozentuell automatisch mehr Weizen drinnen als jemand, der mehr Gemüse und Obst isst und auf sein Eiweiß achtet und Ballaststoffe drin hat. Also automatisch hast du einfach deswegen mehr Weizen drin. Das hat aber nichts mit dem Weizen zu tun, dass die dicker sind, sondern die haben sehr viel Tiefkühlpizza gegessen und Fertigprodukte und Burger, übrigens Burgerweckerl auch Weizen. Und alle diese Dinge, das hat nichts mit dem Weizen zu tun, sondern der Art der Lebensmittel. Wenn du diesen Weizen, diesen Lebensmittel jetzt ersetzt, durch glutenfreies Mehl haben wir das gleiche Problem. Die sind trotzdem noch immer dick, haben aber jetzt keinen Weizen gegessen. Das zweite ist, selbst wenn die exakt die gleiche Ernährung haben, wir haben jetzt jemanden schlanken und jemanden dickeren und die haben die essen die gleichen Dinge, aber halt in einer, der Schleimkarre isst weniger davon, weil er sonst wäre nicht schlank. Der isst, sagen wir mal, nur 2200 Kalorien und der andere isst 2800 Kalorien. Aber im Verhältnis sind die aus den gleichen Dingen zusammengesetzt. Dann hat der Dicke auch schon wieder mehr Weizen gegessen, weil 3000 Kalorien von der gleichen Ernährung enthalten mehr Weizen als 2200 Kalorien von der gleichen Ernährung. Also reine Mathematik. Das heißt, diese Korrelation sagt uns nichts über die Kausalität aus. Und das als Argument zu bringen, zu sagen, deswegen sind die Leute dick, weil sie zu viel Weizen gegessen haben, ist, ich würde sowas einfach ohne längere Erklärung da gar nicht reinschreiben, weil es einfach eine Frechheit ist. Du kannst genauso sagen, ihr dürft nicht im Stau stehen, sonst ertrinken Kinder. Es hat nichts miteinander zu tun, findet zufällig parallel statt. Ja? Und die zweite Seite, die ich aufgeschlagen habe, und die habe ich mir leider nicht aufgeschrieben, da war so ein Fallbeispiel von, da hat ein Mann, der kam zu ihm und dann hat er ihm gesagt, er darf keinen Weizen essen. Und hat den Weizen weggelassen und in relativ kurzer Zeit 17 Kilo abgenommen. Das ist aber ein weiterer Beweis, Weizen macht dick. So. Erstens ist es natürlich möglich, dass dieser Mensch eine Unverträglichkeit auf Weizen hat. Das gibt's. Oder eine Allergie sogar hat. Das gibt's. Und diese Dinge führen dazu, dass Entzündung im Körper entsteht. Und Entzündung macht Abnehmen schwieriger. Das mag sein. Findet dann auch 17 Kilo noch immer relativ viel für diese Reaktion. Aber was viel, 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 viel wahrscheinlicher ist, ist das andere. Dieser Mensch, wenn er 17 Kilo in kurzer Zeit abnehmen kann, hat er ein relativ großes Übergewicht, sage ich auch. Der kann jetzt nicht mehr einfach zum Essen greifen. Der kann jetzt nicht sich schnell eine Pizza holen. Der kann nicht zum Metzger gehen und sich schnell eine Wurstsemmel holen. Der kann nicht schnell sich einen Weckerl zum Mittag holen. Der muss in der Früh drüber nachdenken, weil das normale Brot geht es auch nicht mehr. Der kann nicht schnell Nudeln machen, weil das ist alles Weizen. Das heißt, allein deswegen muss der jetzt jedes Mal drüber nachdenken. Und das wissen wir einfach aus vielen, vielen Sachen, dass immer wenn Menschen ihre Ernährung verändern und bewusster mit der Ernährung umgehen, tut sich was. Ja, das hat einen positiven Einfluss, aber oft gar nicht wegen der Änderung an sich, die sie machen, sondern einfach, weil sie plötzlich bewusster essen und anders damit umgehen. Und jetzt haben wir ihm alles weggenommen, was er schnell essen kann. Und jetzt muss er öfters frisch kochen, er muss überlegen, wo er es herkriegt, er muss anders essen. Und das alleine, schwöre ich euch, sind die 17 Kilo. Und wenn du ihm jetzt die gleichen Sachen zur Verfügung stellst, die Tiefkühlpizza, die schnelle Pizza, das Kebab, das Fastfood-Restaurant, die Nudeln, alles und machst das gleiche glutenfrei, ohne Weizen, schwöre ich euch, der nimmt nicht ab. Da geht's nur um Bewusst und Bequemlichkeit. Es hat mit dem Weizen nichts zu tun. Und dann habe ich das Buch weggelegt und habe gedacht, wir reden über was anderes. Okay, also, reden wir mal über den Weizen allgemein. Wir essen Weizen schon sehr lange, ist eine der ältesten Kulturpflanzen, die wir haben, seit ungefähr 8.000 bis 10.000 Jahren. Und die kulturelle Entwicklung des Menschen ist damit sehr, sehr eng verknüpft. Und ich weiß, diese Paleo-Ernährung und Steinzeiternährung ist immer ganz in, aber ich sage dann immer so leicht, also leichtbissig vielleicht, da sage ich, naja, wie willst du ausschauen? Wie Neandertaler oder wie die Kleopatra? Weil der Neandertaler, das war ein Steinzeitmensch. Der hat sich steinzeitmäßig ernährt, ohne Weizen. Die Ägypter waren berühmt für Weizen und Milch, die hat auch in Milch gebadet, die Kleopatra. Und also das ist nur ein Beispiel, aber für die hochzivilisierten Gesellschaften. Und die sind alle auf Landwirtschaft und vor allem auch auf Weizen aufgebaut. Deswegen, das allein ist einmal kein Argument. Dann sagen viele, okay, ja, aber das war halt früher der Weizen. Ja, das war der ursprüngliche, der Urweizen, der alte Weizen, die alten Sorten. Der moderne Weizen, der ist so schädlich, weil der hat jetzt viel mehr Gluten. Also Gluten ist das andere, was dann immer verteufelt wird. Gluten ist, das sind verschiedene Eiweiße, aber das ist das Weizen-Eiweiß. Jetzt wissen wir eigentlich, ist ja Eiweiß, wir reden immer davon, dass wir mehr brauchen, was Gutes. Ja, also eigentlich ist es ja, wenn du mehr Eiweiß drin hast, wollen wir ja eigentlich meistens haben. Aber Gluten wird halt dann irgendwie verteufelt. Es gibt übrigens aus Weizen, reines Weizen-Gluten wird in Asien so als wie eine Art Tofu-Ersatz eingesetzt, heißt Seitan, reines Gluten. Aber Gluten ist deswegen wichtig, weil Gluten wird auch oft Klebereiweiß genannt. Und wenn ihr mal mit Mehl gebacken habt, das nicht kein Gluten enthält, dann wird der Teig nicht elastisch. Den kann man so schnell auseinanderreißen. Den kann man nicht so schön, also könntest kaum Strudelteig daraus machen, weil einfach zu wenig Gluten drin ist. Also das Gluten macht auch diesen elastischen, gummiartigen Teig. Ja? Und deswegen braucht man Gluten, damit die Dinge schön aufgehen, damit eben die Luft in diesen Blasen eingesperrt werden kann. Dann kann der Teig besser aufgehen. Auch dafür braucht man Gluten. Und jetzt sage ich so, ich bin keine Lebensmitteltechnologin, ich bin auch keine Landwirtschaftsexpertin, also von dem her korrigiert mich bitte gerne, wer sich da auskennt, wenn das jetzt falsch ist, was ich sage. Aber ich habe was gefunden vom Leibniz-Institut, die haben sich angeschaut, wie sich der Weizen verändert hat in den letzten 120 Jahren. Und die überraschende Erkenntnis war, der moderne Weizen hat weniger, ein bisschen weniger Eiweiß als früher, hat genau gleich viel Gluten, hat, da gibt es eine Untergruppe vom Gluten, das ist die Gliadine, und das sind die, die eigentlich das Problem machen bei Glutenunverträglichkeit, hat weniger von den problematischen Gliadinen und dafür mehr von den Gluteninen, die total harmlos sind, aber die Backeigenschaften erhöhen. Sagt dieses Leibniz-Institut, kann ich nicht beurteilen, ich wiederhole hier nur. Aber diese Sache von, ja, der ursprüngliche Weizen war gesünder, weil er hatte weniger Gluten und sie haben es jetzt gezüchtet und wollen uns was Böses antun, stimmt so nicht. Okay, dann ein anderes Argument, das man hört, ist, moderner Weizen ist widerstandsfähig gegen Spritzmittel und wird daraufhin gezüchtet. Und das ist absolut richtig. Ja. Es ist auch so, ich verstehe es auch, du bist ein Landwirt und willst möglichst hohe Ernte haben, dann willst du eher den haben, dass du spritzen kannst, damit du möglichst wenig Verlust hast bei der Ernte. Dass das natürlich langfristig auch Probleme machen könnte für uns, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich verstehe die Absicht dahinter, möglichst viel Ernte zu bekommen. Ja? Und ich habe was gefunden von Foodwatch. Die sagen, ja, von den Proben, die sie entnommen haben, haben ein Drittel, haben Rückstände von Pestiziden enthalten. Zwei Drittel nicht, ja, muss man dazu sagen. Aber ein Drittel hatte Rückstände von Pestiziden und eine von 100 Proben war dann auch über dem normalen Grenzwert, den sie haben dürfen. Was es aber auch heißt, ist, man sieht schon, es ist extrem streng kontrolliert bei uns. Und ja, natürlich gibt es auch Spritzmittelrückstände bei uns in der Ernährung, aber maximal in einem Drittel der Proben und dann eine von 100 war zu viel. Aber das verstehe ich als Argument, das ist absolut ein Argument. Ich will auch möglichst wenig Spritzmittel essen, absolut. Da ist es so, dass kontrolliert biologisch angebaute Lebensmittel enthalten weniger Spritzmittelrückstände, dann kauft ihr Bio. Ja, aber noch einmal, das hat mit dem Weizen nichts zu tun. Das ist eine Anbauart. Ja, das ist einfach, wie wir mit den Produkten umgehen. Der Weizen an sich ist deswegen nicht schädlich geworden. Ob ihr jetzt Dinkel anbaut oder ein anderes Getreide und ihr fangt das an zu züchten, dass es auf Spritzmittel resistent wird, haben das gleiche Problem in Grün. Also das könnt ihr auch mit Kartoffeln machen. Das hat mit dem Weizen an sich nichts zu tun. Wo es eine Rolle spielen kann, ist dann schon, wie wir mit dem Weizen umgehen. Also jetzt, das ist ein bisschen kryptisch ausgedrückt. Getreide enthalten sogenannte Antinährstoffe. Und Antinährstoffe sind Stoffe, die entweder die Verdauung oder die Aufnahme der Nährstoffe verhindern sollen. Ja, weil der Samen will ja nicht gegessen werden, der Samen will ja dann keimen. Deswegen versucht er, dass er möglichst nicht verdaut wird. Und da gibt es die sogenannten Antinährstoffe. Und sobald wir etwas länger einweichen oder fermentieren oder verarbeiten, werden diese Antinährstoffe abgebaut. Deswegen ist auch Rohkost von Getreide keine gute Idee. Und je nachdem, wie wir damit umgehen, wird davon mehr oder weniger abgebaut. Und dazu kommt noch was anderes und das sind die sogenannten FODMAPs, F-O-D-M-A-P, F fermentierbare, O oligo, D di und Monosaccharide oder Polyole heißt das Zeug. Das ist eine Gruppe von Ballaststoffen. Und manche Menschen haben heutzutage, sind sehr empfindlich auf das, wenn sie zu viel davon gleichzeitig in ihren Darm bekommen, dann kriegen sie Verdauungsprobleme. Also FODMAP-Probleme gibt's, haben dann alle Getreide, haben auch andere Lebensmittel. Und das kann natürlich auch beim Weizen ein Problem sein. Und da habe ich eine ganz spannende Sache gefunden von der Uni Hohenheim. Die haben sich angeschaut, ob es einen Unterschied macht von den FODMAPs her, wie Brot hergestellt wird. Und dann hatten sie die kurze Teigführung war 110 Minuten und die lange Teigführung 25 Stunden. Was das heißt, ist, ich war mal in einer ganz modernen Brotfabrik eingeladen und da ist es so, dass das Mehl kommt bei der Tür rein und bis das Brot fertig ist, vergehen 90 bis 120 Minuten. Also der Teig kann nicht lange gehen. Aber wenn du jetzt zu Hause ein Brot machst, wirst du sehen, auch sogar mit Hefe dauert es mehrere Stunden und mit dem Sauerteig, da fängst du heute an und hast morgen am Vormittag vielleicht dann mit viel Glück ein Brot, aber es dauert mindestens 18, wahrscheinlich 24, 25 Stunden, weil der Teig fermentieren muss. Das heißt, die Mikroorganismen im Sauerteig tun das Mehl vorverdauen, wandeln das so um, dass es für uns verträglicher wird, dann geht auch der Teig dann auf, das ist das andere Ziel. Aber vor allem wird das Getreide für uns vorverdaut. Ja? Und das nennt man eine kurze Teigführung, eben sagen wir mal 1,5 bis 2 Stunden oder die lange Teigführung, in diesem Fall 25 Stunden. Und was sie gezeigt haben, ist, dass wenn man die lange Teigführung verwendet, die FODMAPs, die das Brot schwerer verdaulich machen, total abgebaut werden und wesentlich geringer sind, und dann ist das Brot sehr viel mehr verträglich. Was es für dich heißt, ist, wenn du einkaufen gehst und du möchtest einmal darauf achten, schau, dass du Brot kaufst mit Natursauerteig, steht da hinten drauf. Nicht nur Sauerteig und nicht Natursauerteig oder Sauerteig und Hefe. Weil dann ist oft der Sauerteig nur für den Geschmack da, für die Säuerung, aber nicht unbedingt die lange Teigführung. Oder steht vielleicht sogar drauf, lange Teigführung. Und wenn du das hast, dann probier das mal aus. Viele Leute, die vielleicht das schnelle Brot unter Anführungszeichen nicht so gut vertragen, haben dann viel weniger Probleme oder vertragen Brot mit langer Teigführung aus Natursauerteig sehr viel besser. Wieder, das hat nichts mit dem Weizen zu tun. Und oft sind Natursauerteigbrote aus Roggen. Wunderbar, mehr Vielfalt. Nicht, weil Weizen schlecht ist, sondern weil ihr Weizen in Nudeln und in der Pizza und im Kebab und in den anderen Dingen noch drinnen habt. Und dann habt ihr wenigstens zu Hause mal ein anderes Getreide gegessen in der Früh oder am Abend, weil ihr da Roggenbrot esst oder Dinkelbrot oder Kamut oder irgendwas anderes. Und da geht es mir nie darum, dass das andere schlecht wäre, sondern nur mehr Vielfalt ist besser. Ja, und schmeckt auch besser. Und ist für euer Mikrobiom gut, weil da kommen verschiedene Nährstoffe daher und für eure Toleranz. Das habe ich schon das letzte Mal erklärt, aber jetzt noch einmal. Es ist ganz wichtig, je mehr Vielfalt ihr drinnen habt in eurer Ernährung und je mehr Dinge ihr drinnen lassen könnt, die ihr vertragt, umso höher bleibt eure Toleranz. Toleranz ist, wenn ihr was esst, dann muss der Darm erkennen, ist der Apfel lebensbedrohlich oder ist der okay? Und eine Allergie heißt, wenn er fälschlicherweise etwas als lebensbedrohlich einstuft, was aber eigentlich harmlos wäre. Birkenpollen. Ja, und darauf in den Apfel wegen der Kreuzreaktion. Und diese Toleranz muss der Körper lernen. Die lernt da eben an der Darmwand, da helfen ihm die. Das Mikrobiom hilft da groß mit. Und diese Toleranz zu erhalten ist ganz wichtig, weil sonst das immer schlimmer und extremer werden kann. Und die Toleranz erhält man unter anderem damit, dass man eben viele verschiedene Dinge isst und möglichst viele Dinge drinnen lässt, die man verträgt. Also nicht pauschal ganze Lebensmittelgruppen streicht. So wie ich schaue mal, ob es besser ist, wenn ich jetzt 3 Monate kein Gluten und keine Milchprodukte esse. Da kann es sein, dass du danach deine Toleranz nicht nur auf diese Sachen gesenkt hast, sondern dir vielleicht sogar ein echtes Problem eingehandelt hast. Deswegen so viel Vielfalt wie möglich gilt für immer. Was noch ganz wichtig ist, viele Leute wissen gar nicht, wo überall Weizen drinnen ist. Nudelbrot und Pizza habe ich geredet. Couscous und Bulgur übrigens ist auch Weizen. Es gibt ihn dann auch manchmal aus Dinkel oder anderen Getreiden, aber das sind Couscous und Bulgur sind kleine Nudeln. Also wenn ihr glaubt, dass ihr mehr Vielfalt in Ernährung gebracht habt, weil ihr in der Früh habt ihr Brot gegessen, zum Mittag Nudeln und am Abend Bulgur, weil dann habt ihr nur noch 3-mal Weizen gegessen. Also es ist noch eine kleine Sache, weil das ist oft etwas, was viele Leute nicht wissen. Wenn ihr es nicht vertragt, findet das bitte heraus mit einem ordentlichen Bluttest. Ja, lasst es nicht pauschal weg, lasst es nicht auf Verdacht weg. Verdacht, wenn ihr es 5 bis 7 Tage weglasst, könnt ihr es ausprobieren. Aber sonst bitte wendet euch an Profis, die sich da auskennen und findet es heraus und lasst nur die Sachen weg, die ihr nicht vertragt. Aber zurück zu Lisa. Die Lisa hat gefragt, ich habe schlechtes Gewissen, meinen Kindern Brot zu empfehlen. Wenn meine Kinder fragen, ob Brot gesund ist, muss ich verneinen. Nein, musst du nicht. Brot ist ein wunderbares Nahrungsmittel. Auch Weizen ist ein wunderbares Nahrungsmittel. Es macht nicht dick, es macht nicht alle anderen Sachen, die dir da immer behauptet werden. Wenn du es verträgst, dann lass es drinnen. Wenn du es nicht verträgst, ganz klar, lass es natürlich weg. Ich versuche euch immer einen möglichst entspannten Zugang zur Ernährung beizubringen, weil mir das so wichtig ist, dass nichts verteufelt wird, sondern dass wir es einfach in den richtigen Zusammenhang setzen und schauen, in welchem Zusammenhang es Sinn macht und wo nicht. Wenn dich das mehr interessiert, ich habe ein Online-Programm, das heißt Faustformel 3S, 3 Schritte zum Wohlfühlgewicht. Da gehen wir im ersten Schritt, stellen wir mal den Heißhunger auf Süßes ab. Im zweiten schauen wir, dass wir dein Sättigungssignal normalisieren. Und im dritten geht es darum, diesen entspannten Zugang zur Ernährung für immer beizubehalten. Also wenn dich das interessiert, wir verlinken euch das. Vielleicht schaut ihr vorbei, wenn ihr einfach mehr Rezepte braucht, wo ihr sagt, okay, ich soll nicht dauernd Weizen essen, aber außer Nudeln und Pizza und Brot fällt mir nichts ein. Wir haben die Faustformel Foodplan App, da sind knapp 1000 Rezepte drinnen. Da findet ihr garantiert etwas, wo ihr auch Alternativen zu eurem ewigen Weizen findet. Wie gesagt, Weizen ist nicht schlecht, aber Vielfalt ist besser. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie mir bitte an podcast@faustformel.com oder kommentiert irgendwo, wo immer ihr das seht und Kommentare möglich sind. Spotify seid ihr ganz viel dabei, Gott sei Dank. Da schaue ich auch immer wieder rein, auch auf YouTube. Und ich sehe das nicht jeden Tag, aber ich sehe es selber und ich antworte euch auch dran kurz. Also schreibt mir, Ich höre gerne von euch, dann habe ich Ideen für neue Themen für die nächsten Folgen, so wie die Lisa, die gleich 3 ganze Folgen mit ihrer E-Mail ausgelöst hat. Vielen Dank, Lisa, für diese E-Mail. Ich hoffe, das Weizenthema haben wir und die Milch und so haben wir jetzt ein bisschen besser geklärt. Wenn es dazu noch Fragen gibt, immer her damit. Dann mache ich noch mehr Folgen, gar kein Problem. Auf jeden Fall freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dann. Baba. Hey, hier ist nochmal ganz kurz die Sascha, nur zur Erinnerung. Im neuen Jahr starten wir gemeinsam voll durch mit meinem 10-tägigen Intervallfastenprogramm Stoffwechsel SOS. Es gibt ja viele Versionen von Intervallfasten am Markt, aber man kann dabei auch viel falsch machen. Und dann ist der Erfolg oft nur sehr kurzfristig oder man nimmt danach schnell alles wieder zu oder bekommt plötzlich mehr Bauchfett. Deswegen habe ich meine eigene Version entwickelt, die diese Fehler vermeidet. Erstens macht man das Programm absichtlich nur ganz kurz, nämlich 10 Tage lang. Zweitens fasten wir nicht jeden Tag, sondern nur jeden zweiten Tag und sogar da essen wir 2 winzige, speziell zusammengestellte Mahlzeiten, um die Leberentgiftung zu unterstützen. Denn das wird beim Intervallfasten ganz oft übersehen. Der Speiseplan ist so zusammengestellt, dass er den Stoffwechsel aktiviert und nicht bremst, was sonst oft beim Intervallfasten passieren kann. Und jetzt kommt das Beste. Wir starten gemeinsam am 16. Januar und ich begleite euch dabei in mehreren Live-Webinaren. Du kannst also von überall mitmachen. Glaub mir, es ist wirklich die perfekte Methode, um deiner Fettverbrennung nach den Feiertagen einen kleinen Schubs zu geben und schnell ein paar Kilo loszuwerden. Und hier kommt das Wichtigste. Bis zum 8. Dezember gibt es einen Frühbucherrabatt. Alle, die sich bis dahin anmelden, bekommen einen Spezialpreis. Aber Achtung, Achtung, diese Aktion gilt nur bis 8. Dezember Mitternacht. Verpass also deine Chance nicht. Reservier dir jetzt einen Platz und spare auch noch dabei. Also wie wär's? Melde dich heute an und garantiere damit, dass du deinen Neujahrsvorsatz diesmal auch wirklich durchziehst und starte leichter mit uns ins neue Jahr. Es dauert nur 10 Tage und du wirst überrascht sein, was in so kurzer Zeit möglich ist. Alle Infos findest du unter faustformel.com/SOS. Nochmal, der Link ist faustformel wie die Faust und die Formel.com/SOS.